Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe, allen anderen Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Liebe Gemeinde, in den letzten Jahren gingen zuerst die Leute von Fridays for Future auf die Straßen, um uns gleichgültige Bürger aufzurütteln und um uns bewusst zu machen, in welcher Gefahr unser Planet ist, durch die Erderwärmung und durch die Erwärmung der Atmosphäre. Und dann kamen in den Monaten danach die, die sich Last Generation, die letzte Generation nennen. Nicht, dass sie die letzte Generation hier auf Erden seien, aber dass sie die letzte Generation oder wir die letzte Generation sind, die den Schalter zur großen Katastrophe noch umlegen könnte. Könnte. Voraussetzung dafür wäre, dass die Politik ganz schnell und sehr entschlossen einige Dinge beschließen würde, wie zum Beispiel den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, das ganze Heizungsumgestaltungsdrama und das Verbot von Dieselautos oder Verbrennerautos generell. Alles ganz schnell und sofort und auf der Stelle. Aber wir haben in den letzten Wochen gemerkt oder Monaten gemerkt, wie schwierig das ist, die Bedürfnisse der Wirtschaft, die ja unser Land am Laufen hält, und die Anforderungen der Umstellung auf diese sogenannte saubere Energie irgendwie in Einklang zu bringen. Und allen diesen Demonstrationen, die wir gesehen haben und in Zeitungsartikeln und in Politikerreden, ist eines gemeinsam. Wir müssen es tun. Wir sind verantwortlich. Ja, wer denn sonst? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und die Jungen sagen uns Älteren, ihr habt's über Jahrzehnte verbockt. Und wir müssen es jetzt, heute, auf der Stelle und alles auf einmal retten. Wir. Und dahinter steckt Angst. Die Angst, dass wenn wir uns jetzt nicht ganz furchtbar anstrengen, den CO2-Ausstoß zu senken, dann geht alles in den Bach runter. Das ist Zeitungswissen, das ich habe. Medienwissen. Das ist das, was man heute hört, wann immer man sich irgendwie in die Medien einklingt. Und nun teile ich heute mit euch einen Text, der ist 2700 Jahre alt. Also nicht Zeitungswissen. Ihr habt ihn vorhin in der Lesung schon gehört, ich werde ihn in der Predigt noch mal stückchenweise durchgehen. Dieser Text richtet sich nicht an uns, sondern er richtet sich an die Menschen in Juda, die damals gelebt haben. Und die lebten in einer total unfriedlichen Welt. Denn Juda oder auch das Nordreich Israel, das sich daran angeschlossen hat, was wir heute Samaria nennen, das war ein kleines Land. Wenn man es in die ganze große Weltgeschichte oder Weltkarte hineinschaut, ein winzig kleines Ländchen, das aber an der Schnittstelle zwischen Afrika, Nahem Osten und Fernem Osten liegt und Europa auch noch. Und deswegen hochbegehrt war von allen Großmächten, das war die Durchmarschstrecke von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord. Und die großen Mächte der damaligen Zeit haben sich abgewechselt da drin. Dieses kleine Ländchen Israel, oder heute geht es um Juda, das ist nochmal ein Teil davon, sich unter den Nagel zu reißen. Sie waren immer in Angst vor Vereinnahmung oder Vertreibung. Auch Raubzügen ausgesetzt von den umliegenden Herrschern, sodass ganze Landstriche bei ihnen verwüsteten. Das ist die Situation der damaligen Zeit. Eine Zeit, die auch mit viel Angst geprägt war, vor sehr konkreten Feinden rund um einen rum. Die damalige Großmacht war Assyrien. Und dieses kleine Völkchen hat immer wieder versucht, sich bei den Ägyptern, die die ehemalige Großmacht waren, Hilfe zu holen, damit sie diesen Assyrern irgendwie standhalten könnten. Und nun unser Text, stückchenweise. Wohlan, ich lese die Luther-Übersetzung. Es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Eine kleine Weile. Was ist das denn, eine kleine Weile? Eine kurze Zeit. Was ist das in den Augen Gottes? Oder zu der Zeit soll das, das und das sein. Was ist denn zu der Zeit? Wann ist denn die Zeit? Wir wissen ja, wir vor dir sind 1000 Tage, wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. So sagt es Mose einmal in einem Gebet, das in Psalm 90 aufgezeichnet ist. Gott ist der Schöpfer unseres Universums, aber er unterliegt nicht den Bedingungen des Universums. Er unterliegt also nicht Raum und Zeit. Aber wir schon. Und wir tun uns schwer damit, dieses Unbestimmte, eine kleine Weile, eine kleine Zeit zu ertragen. Wir hätten es gerne ein bisschen genauer. Und ganz genauso ging es wohl auch den Menschen, an die diese Worte gerichtet sind. Ist es nicht nur noch eine kurze Zeit? Und Jesaja spricht dem Volk Israel, den Juden, dem Stamm Juda, dass so im Bedrängen, die so ein Bedrängnis waren, er spricht ihnen Mut zu. Aus dem Libanon, das ist ein Waldgebirge, wird fruchtbares Land werden, und was jetzt fruchtbares Land ist, wird zum Wald werden. Das Unbebaute soll fruchtbar werden. Die Berge werden bewaldet sein. Das ist die erste Verheißung. Und ich weiß nicht, wie viel davon das Volk Israel damals erlebt hat, als sie aus der Verbannung nach Babylon, die ein bisschen später stattgefunden hat als unser Text hier, wieder nach Hause kamen und das ganze Land verwüstet vorgefunden haben. Und das war damals eine sehr mühevolle Wiederaufbauarbeit, die mehr als ein Jahrhundert gedauert hat. Und ehe das passiert ist, sagt Gott, ich will euer Land wieder fruchtbar machen. Und dann kam die zweite Verbannung im Jahr 72 nach Jesu Tod, nachdem die Römer Jerusalem eingenommen hatten und alle Juden zerstreut wurden in die ganze Welt. Und diese zweite Verbannung hat knapp 2000 Jahre gedauert. Eine kleine Weile, eine kurze Zeit. Und nach der Rückkehr haben sie erst recht ein völlig verwüstetes, vernachlässigtes, ausgedörrtes Land vorgefunden, in dem es jetzt wirklich blühende Landschaften gibt, der Libanon reich bewaldet ist und es auch sonst wieder große Wälder gibt. Und wer hat das zustande gebracht? Erarbeitet worden ist es von den fleißigen Rückkehrern aus der ganzen Welt, die großen Teils, als sie am Anfang des 20. Jahrhunderts, noch vor dem Holocaust, die ersten aus den russischen Ländern kamen, waren sie sozialistisch. Und sie haben nicht an Gott geglaubt. In den Kibbuzim gab es keinen Gott. Da hat man geschuftet. Wir haben es gemacht. Das ist erarbeitet worden von den fleißigen Rückkehrern. Die haben nicht an Gott geglaubt, sondern nur an ihren Fleiß. Die zweite Verheißung, die Juda damals bekommt, ist, die Tauben werden hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Es ist naheliegend, hier an Jesus zu denken, der ja vielen Tauben das Gehör gegeben hat. Aber ich denke, dass Jesus hier, dass Jesaja hier überhaupt nicht die körperliche Taubheit meint, sondern die Taubheit gegenüber dem Wort. Die Tauben werden hören die Worte des Buches. Und wenn in der Bibel von dem Buch die Rede ist, ist es immer die Tora, die Schriften, in denen das Wort Gottes aufgezeichnet ist. Also die Tauben, das sind die, die gegenüber dem Wort Gottes taub geworden sind. Weil so viele Jahre vergangen sind und sich nichts getan hat, weil wir Ärmel hochgekrempelt haben und wir es gemacht haben und weil sie überhaupt von dem ganzen Wesen her nicht mehr ausgerichtet waren auf Gott hin, sondern auf das, was meine Fäuste können, meine Arme können, was wir machen können. Taub gegenüber dem Wort Gottes. Und im gleichen Kapitel heißt es ein paar Verse weiter vorn, euch sind alle Offenbarungen wie die Worte eines versiegelten Buches. Und weil dies Volk mir naht mit seinem Mund und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich nur nach Menschengeboten fürchten, die man sie lehrt. Was für ein bitteres Wort, das Gott dem Jesaja hier sagt für das Volk Juda. Sie hören nicht mehr aufs Wort Gottes. Aber auch das soll ein Ende haben. Das gehört auch zu dieser Verheißung. Sie werden sich wieder freuen an Gott. Das Wort Gottes wird wieder lebendig werden für sie. Und dieses Wort Gottes, das dann unter ihnen wieder lebt, verändert nicht nur ihre Sichtweise auf das politische Leben, sondern auch ihre Art des Miteinanderumgehens, auch das, wie regiert wird in dem Land. Dann wird es ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein. Und es werden vertilgt werden, alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beugen das Recht des Unschuldigen. Wenn die Tauben wieder hören auf die Worte des Buches und die Blinden sehen, wie Gott unter ihnen wirkt und arbeitet, dann gibt es eine neue Art des Miteinanderumgehens, eine neue Rechtsordnung. Keine Spötter mehr, denen nichts heilig ist. Keine Menschen, die andere unterdrücken, die andere zur Sünde verleiten, die auf Böses bedacht sind, die das Gericht belügen und in weit hergeholten Argumenten fangen. die rechtschaffene Leute nicht mehr zum Zug kommen lassen, sondern sie übervorteilen. Alles, das ist uns ja nicht unbekannt, was hier aufgeführt wird. Das ist eine schöne neue Welt, die Juda hier vor Augen gemalt wird. Das will Gott schaffen, wenn Juda sich wieder Gott zuwendet und wenn sie wieder nach den Worten des Buches leben. Ist das, was Jesaja dem Volk Juda sagt, nur eine Wunschvorstellung? Für die zerstreut lebenden Juden war das über Jahrhunderte, durch die ganzen 2,5 Jahrtausende hindurch, eine Hoffnung. Durch Gottes Handeln werden wir wieder in Israel leben. Nächstes Jahr in Jerusalem, so grüßte man sich jedes Jahr an Pessach, egal wo man war, ob irgendwo in Russland oder in der Ukraine oder in Berlin oder in London oder sonst irgendwo, nächstes Jahr in Jerusalem. Das war die Sehnsucht durch die Jahrhunderte hindurch, Gott würde es wiederherstellen, dieses Land. Ein Wunschtraum ist nur eine Seifenblase. Aber Hoffnung macht stark. Vor allem, wenn es eine begründete Hoffnung ist. Wenn sie sich auf Tatsachen, auf festgegebene Versprechen gründen kann. Gott bestärkt dieses Versprechen, indem er sich auf Abraham beruft. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Haus Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Gott, der ein Versprechen gibt, beruft sich auf Abraham, mit dem er einen unlösbaren, mit Blut besiegelten Bund eingegangen ist. Und dieser Bund Gottes mit Abraham kann vielleicht von Abraham und seinen Nachfolgen in Frage gestellt werden. Er wird aber nicht von Gott in Frage gestellt. Gott ist diesen Bund eingegangen und der gilt. Gott ist in Jesus Christus einen Bund durch Blut besiegelt mit uns eingegangen. Der gilt. Er kann von uns in Frage gestellt werden. Wir haben zurzeit viele Spötter, denen nichts heilig ist. Wir haben viele, die überhaupt nicht mehr fragen nach dem Wort Gottes. Wir haben auch im Raum der kirchlichen Landschaft, wo die Leute eigentlich getauft, also nicht eigentlich, sondern wo sie getauft sind und eigentlich zur Kirche gehören und zu dem Volk Gottes gehören, Menschen, die sich lustig machen über das, was im Wort Gottes steht und es als nicht mehr gültig für heute bezeichnen. Gott, der diesen Bund mit Abraham eingegangen ist, hält den Bund. Gott, der den Bund durch Jesus Christus mit uns eingegangen ist, hält den Bund. Die Frage ist, ob wir auf die Worte des Bundes achten oder denken, naja, das ist 2700 Jahre alt. Was sagt das mir noch? Was, oder bei Jesus 2000 Jahre alt. Was sagt das mir noch? Es gab zu allen Zeiten in Israel und bei uns einen Konflikt zwischen denen, die sagen, wir müssen es machen, uns hilft kein Gott. Und denen, die sagen, ja, wir müssen uns anstrengen, aber wir brauchen auch die Ideen Gottes für unsere Projekte. Diesen Konflikt kennen wir auch bei uns. Unsere Erde ist eine Schöpfung Gottes und wir haben sie böse misshandelt. Wir haben den Auftrag, die Erde zu beherrschen, verändert in die Erde auszubeuten und die Menschen darauf zu beherrschen. Und nun müssen wir versuchen, weil es kurz vor knapp ist, so viel als möglich wieder in Ordnung zu bringen. Ja, wir. Wir müssen. Aber ohne Angst. Ohne diese Untergangsfantasien, die uns immer wieder vorgespielt werden. Ohne dieses, die Welt ist verloren, es gibt keine Zukunft mehr, die Welt verbrennt und, und. Ja, wir werden durch schwierige Zeiten gehen in nächster Zeit, aber ohne Angst. Damals hat Judah sehr angstvoll um sich herum geblickt. Wo sind Großmächte, Armeen, die uns helfen können? Und sie haben nicht auf Gott geschaut, der ihnen angeboten hat, ich helfe euch. Und ich werde die Verhältnisse so verändern, dass ihr überlebt. Heute blicken wir angstvoll auf Großmächte, auf die Weltentwicklung, auf große Staaten, die sich wenig um Schadensbegrenzung kümmern. Und wir suchen angstvoll nach Lösungen für unsere Probleme. Gott verspricht Juda eine bessere Zukunft in einer kleinen Weile. Und er verspricht uns, dass diese Schöpfung nicht endgültig ruiniert wird, sondern dass, wenn sein Sohn wiederkommt, wir, die wir zu ihm gehören, mit ihm zusammen die Welt wieder heilen werden. Ja, die Welt wird wieder heil. Aber nicht durch unsere Anstrengungen allein, sondern durch ihn, der kommt und dieses Heil zu uns bringt. Die Schöpfung gehört Gott. Wir sind nur Geschöpfe, nicht die Meister über Gott. Ach du liebe Zeit, alles Kapitel 17, 29 hier bei Jesaja. Wie kehrt ihr alles um? Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht. Und ein Bildwerk spräche von seinem Bildner, na der kann aber gar nichts. Die Schöpfung gehört Gott. Und er wird mit uns daran arbeiten, dass sie nicht endgültig ruiniert wird. Die schöne neue Welt ist kein Wunschtraum, sondern eine begründete Hoffnung, die uns Kraft gibt, das Chaos zu ertragen, in dem wir leben. Denn auch das gehört zu den Verheißungen an Juda. Die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. In einer kleinen Weile. Und bis dahin sei der Friede Gottes mit euch, der höher ist als aller Verstand, alle Vernunft, der möge eure Herzen und euren Verstand regieren. Amen.